In einem Geschäft, wo ich war, ist von einem Plakat an der Wand gestanden: Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger. Ich sofort musste lachen, als ich das so gelesen habe. Hat noch sympathisch tönt. Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger. Ich habe gedacht, wahrscheinlich wird das Personal dort ganz oft wirklich mit komischen, schwierigen, absurden Wünschen bombardiert und versucht, mit dem Spruch irgendwie das humorvoll aufzunehmen. Oder eben dann die alte Toyota-Werbung: Nichts ist unmöglich, Toyota. Eine super Werbung, ich finde, die ist immer ein Lacher gut. Ich würde sogar behaupten, wäre Toyota bei diesem Spruch geblieben, hätte es noch mehr Toyotas verkauft. Das ist wirklich sympathisch, oder? Sowohl bei dem Spruch im Laden, wie auch bei dieser Toyota-Werbung wird mit dem Begriff unmöglich gespielt. Und das gibt es einen guten Grund dazu. Wir Menschen sind uns nämlich sehr bewusst, dass es Sachen gibt, die außerhalb von unseren Möglichkeiten liegen. Ja, schon im Kindesalter an, dort lernen wir, es ist nicht alles möglich. Ist einfach leider nicht. Ich glaube, wir Menschen kämpfen während unserem ganzen Leben so mit einer schmalen Grenze von möglich und unmöglich. Immer wieder. Und ich habe mir so überlegt, oft gehen wir wahrscheinlich leider auch zu früh auf. Dabei wäre noch ein bisschen etwas möglich. Und manchmal müssen wir aber uns dann auch eingestehen, dass es einfach Momente gibt, wo wir wirklich so an eine Grenze kommen und sagen müssen, jetzt ist nichts mehr möglich. Jetzt ist nichts mehr möglich. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, ein alter Wunsch der Menschheit, und ich bin da voll dabei, wäre doch, wir könnten fliegen. Nicht mit Flugzeug oder Hilfsmittel oder weiss ich was. So wie Vögel, aus dem Stand einfach mal schnell eine Runde drehen. Wäre wunderbar, oder? Aber da müssen wir ehrlich sein und sagen, ist leider unmöglich. Das geht nicht. Wir sind für einen anderen Lebensraum geschaffen. Es gibt Sachen wie zum Beispiel jetzt eben das Fliegen, die sind uns grundsätzlich verwirrt. Geht einfach nicht. Aber dann gibt es Sachen, die uns erst so in der Mitte vom Leben verwirrt werden. Ich habe mir überlegt, zum Beispiel eine Leichtathletik-Karriere. Oder einen berühmten Pianist. Was euch gerade näher ist. Geht mit beiden Beispielen. Wenn man das werden will, muss man doch schon von klein auf ganz hart trainieren. Mit mega viel Disziplin. Und dann muss man noch eine gehörige Portion Begabung dazukommen. Und dann klappt es vielleicht am Schluss. Wenn man aber jetzt erst mit 20 sagt, jetzt, das will ich jetzt werden. Und dann ein bisschen anfangen zu üben, dann wird das nicht mehr möglich sein. Arndt, du hast vorhin das Autofahren angesprochen. Mich hast du voll damit getroffen. Schon als Jugendlicher wollte ich Auto fahren. Ich glaube, ich war noch nicht 13. Es war schon mein grosser Wunsch, endlich Auto fahren. Aber das Gesetz macht einem das unmöglich. Und der Vater leider auch. Und so muss man noch ein bisschen Geduld haben. Aber mit 18 ist es dann möglich geworden. Und jetzt darf ich Auto fahren. Und ich weiss aber, irgendeinmal wird das Alter kommen, wo es wieder wird unmöglich werden. Wo ich wieder nicht mehr fahren oder gescheiter nicht mehr fahren tue. Ein anderes Beispiel wäre vielleicht noch Kinder bekommen. Es gibt ein Alter, dort geht es noch nicht, dort ist es unmöglich. Dann gibt es eine Zeit, wo es geht. Und dann gibt es wieder eine Zeit, wo es nicht mehr geht. Ich glaube, wir leben alle in so einer Welt von Möglichkeiten und eben auch Unmöglichkeiten. Es gibt wirklich beides in unserem Leben. Es gibt ja auch physikalische Gesetze. Schwerkraft. Ich kann sie nicht aufheben. Es ist unmöglich. Ich weiss, es gibt ein paar schlaue Experimente und so, aber einfach so per se. Es ist unmöglich. Oder der Tag-Nacht-Rhythmus. Also nicht Zeitzonen ändern, sondern wenn ich jetzt da würde sagen, jetzt in Bruxelles Nacht sein, es ist unmöglich für mich, es geht nicht. Und manchmal würden wir doch auch gerne Zeit anhalten. Ein schöner Moment soll für immer gelten. Oder manchmal würden wir gerne Zeit ein bisschen beschleunigen. Ein schwieriger Moment soll möglichst schnell vorbeigehen. Beides ist uns unmöglich. Ich glaube, wahrscheinlich sind wir uns gar nicht bewusst, wie fest wir uns so an das Mögliche und Unmögliche in unserem Leben schon gewöhnt haben. Ich glaube, wir haben uns mit diesen Begebenheiten ganz fest abgefunden, haben sie akzeptiert, verinnerlicht. Ja, wir leben mit denen. Und dann habe ich mir noch überlegt, es gibt aber einen, der stört die Grenzen von möglich und unmöglich ganz gern. Ich glaube, der hat richtig Freude, wenn er all unsere Grenzen ein bisschen sprengen tut, ein bisschen stören tut. Ich rede von Gott. Weil bei Gott ist ja nichts unmöglich. Und das sage nicht einfach ich, also ich sage es auch. Aber es hat es auch schon Jesus gesagt. Der Arndt hat es vorhin vorgelesen. Matthäus 19, der Vers 26. Genau. Jesus sah sie, die Jünger, eindringlich an und sagte, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Und die Bibel ist voll von Geschichten, wo Gott das Unmögliche möglich macht. Wir haben vorhin im einen Lied davon gesungen schon, dass Gott das Rote Meer geteilt hat, wo das Volk Israel von den Ägyptern geflüchtet hat. Ich meine, der Mose hat es nicht können und auch sonst kein Mensch. Und Gott ist gekommen und hat etwas Unmögliches möglich gemacht. Oder ein bisschen vorher noch, ist Zara im höheren Alter, die Frau von Abraham, schwanger geworden. Man sagt, sie war irgend zwischen 80 und 90 Jahre alt. Unmöglich. Für Gott absolut möglich. Er hat es möglich gemacht. Oder beim Josua, wo das Volk Israel gegen seine Feinde gekämpft hat, und der Josua gebeten hat, es soll noch ein bisschen länger Tag sein, dass sie kämpfen können. Gott hat die Sonne am Himmel stehen lassen. Stellt euch mal vor, einen ganzen Tag lang ist die Sonne am gleichen Ort stehen geblieben. Und hat den Israeliten Licht geschenkt. Und sie können kämpfen. Unmöglich für uns. Für Gott war es absolut möglich gewesen. Und ich habe mir überlegt, Daniel und seine Freunde, die haben in den Feuerofen rein müssen. Ein Ort, wo es mehrere hundert Grad, vielleicht sogar 1000 Grad heiß ist. Ein Ort, wo sämtliche Lebewesen sofort sterben. Und Gott hat es gemacht, dass sie überlebt haben. Etwas absolut Unmögliches ist möglich geworden. Und eins noch, ein Beispiel, das mir besonders gut gefällt, der Elia, wo er da gegen die Baalspriester angetreten ist und gebeten hat, Herr, schenk du, dass Feuer vom Himmel kommt. Hat er es selber machen können? Auf keinen Fall. Selbst wenn es Feuerzeug schon gegeben hat. Das hat nicht gelangt. Aber Gott hat es geschenkt, dass Feuer gekommen ist. Und das Eindrückliche finde ich ja, es steht, das Feuer hat das Opfer verschlungen, wo gekommen ist. Das Feuer hat aber auch das Holz verschlungen, wo das Opfer drauf war. Und das Feuer war so gewaltig, so stark, so unmöglich, es hat sogar die Steine vom Altar mit verbrannt. Einfach als Zeichen, da ist wirklich etwas Unmögliches passiert. Es gibt auch im Neuen Testament Beispiel, wie Maria als Jungfrau mit Jesus schwanger geworden ist. Also wir Christen werden ja für das oft ausgelacht, dass wir so etwas Blödes glauben können. Wir lesen immer wieder in der Zeitung oder auch in den Kommentaren, wie dort sich Leute über das aufregen. So etwas Einfältiges, das weiss doch schon jedes Kind, das sei nicht möglich. Ja, für Menschen schon nicht. Aber Gott hat das möglich gemacht. Und auch all die Wunder, die Jesus gemacht hat. Wer kann machen, dass Blinde wieder sehen? Wer kann Gelähmte wieder heilen, dass sie wieder laufen können? Wer kann Tote wieder auferwecken? Die moderne Medizin kann wirklich viel. Und ich finde, es ist ein Segen für uns, dass wir sie haben. Aber Gottes Möglichkeiten gehen so viel weiter. Sachen, die für uns unmöglich wären. Wir könnten da noch viel Wunder aufzählen. Die Bibel ist voll. Mir sind also zwei Sachen aufgefallen bei all diesen Wundern, die ich jetzt schon gesagt habe. Und ich glaube, es gilt auch für diese Wunder, die in der Bibel stehen. Erstens, die zeigen uns eben alle auf, dass Gottes Möglichkeiten weit ab von unseren Möglichkeiten sind. Dass wir das wirklich immer wieder uns verinnerlichen dürfen. Gottes Möglichkeiten sind so viel grösser. Und etwas Zweites, was mir aufgefallen ist, bei all diesen Sachen sind Menschen involviert gewesen. Also versteht mich nicht falsch. Nie hat der Mensch das Wunder vollbracht. Natürlich nicht. Immer Gott. Aber es ist ein Mensch dabei gewesen. Und es ist so ein bisschen wie auch ein Lehrstund gewesen, als hätte Gott dem Mensch wirklich sagen wollen, schau mal, deine Möglichkeiten und jetzt schau mal, meine Möglichkeiten. Was da noch mehr möglich ist. Was da noch laufen tut. Ich glaube, wir alle müssen immer mal wieder demütig erkennen und bekennen, dass wir so Grenzen vom Möglichen und Unmöglichen erreicht haben in unserem Leben. Und dann ist es etwas Wunderbares, wenn Gott auch uns so in seine Schule nimmt und irgendetwas macht. Wir sind im Stefan sein Achter in der Prüfung. Und was war das? Ein Achter in einer Prüfung, noch so Erinnerung. Wenn Gott uns plötzlich einmal so in die Schule nimmt und sagt, schau mal, was mir noch möglich ist. Schau mal, was da noch geht. Wenn wir Kind Geschichten erzählen aus der Bibel oder sonst irgendwelche Märchen. Kind, es steht jetzt gerade komisch, Geschichten aus der Bibel, ein harte Mauer oder Märchen. Dann, der Punkt ist, wo ich darauf werde, sie in der Frage nicht, ist es möglich oder unmöglich. Wir tun uns doch immer gerade schwer. Wir tun immer gerade Kategorien machen. Eben, das ist jetzt ein Märchen, das ist unmöglich, das ist erfunden. Eine Geschichte, eine Fantasie, irgendeine Spinnerei. Wir haben so Kategorien, so Schubladen. Kinder hören zu, nehmen es an, gehen drauf in dieser Welt, tauchen ein. Und es ist einfach gegeben. Ich staune immer wieder, wenn ich Johanna oder sie mehr Geschichten erzähle. Die haben keine Mühe, das anzunehmen. Einfach gar nicht gross zweifeln, das wirklich anzunehmen in ihrem Leben. Wir haben irgendwie gelernt, von unseren Erfahrungen auf andere zu schliessen. Und das ganz, ganz Blöde ist, manchmal tun wir von unseren Erfahrungen auf Gott schliessen. Und das ist extrem fatal. Also es ist eigentlich zu 100% falsch. Und das müssen wir vielleicht auch wieder lernen. Und darum, in dieser Geschichte über den reichen Jüngling, die uns der Arndt jetzt schon gelesen hat, gerade kurz voran ist die Geschichte, wo die Kinder zu Jesus kommen. Die Jünger wollen sie wegschicken, aber Jesus sagt, kommt und segnet sie. Und ich habe mir überlegt, das ist der perfekte Start für die Geschichte. Wo wir uns vielleicht schwer tun, die Geschichte anzunehmen, irgendetwas anzufangen mit der, können als Kind hier wie ein Beispiel sein und einfach ein Türöffner sein und das Unmögliche anzunehmen. Die Geschichte die geht jetzt ein bisschen durch die durch, vom reichen Jüngling. Aber ich mache nicht eine perfekt theologische Auslegung von allen Details, sondern ich schaue sie ganz stark unter dem Gesichtspunkt von den Möglichkeiten Gottes an. So unter dieser, aus dieser Blickrichtung schauen wir heute Morgen drauf. Der reiche Jüngling ist zu Jesus gekommen und hat gefragt, Jesus, was muss ich machen, damit ich ewiges Leben habe? Und Jesus hat geantwortet, gerade als erstes, er soll Gebot halten. Und ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, er hat aus den 10 Geboten zitiert. Das soll er halten, der Jüngling. Und der Jüngling hat wieder zurückgefragt oder quasi zurückgeantwortet. Und er hat gesagt, ja, die Gebote halte ich denn schon. Was muss ich denn noch tun? Und dann bin ich stutzig geworden, als ich das gelesen habe. Die Antwort von dem Jüngling ist mir irgendwie sehr überheblich vorgekommen. So, als würde er sagen, Mensch, Jesus, das mache ich doch schon lange alles. Wo ist überhaupt das Problem? Da muss doch noch etwas Schwieriges rum sein, was ich muss tun. Das reiche Leben kann man doch nicht so einfach bekommen. Also für mich hat es ein bisschen den Beigeschmack, wenn ich das lese. Und dann ist mir so vorgekommen, als würde Jesus die Überheblichkeit irgendwie auch spüren. Als würde er das aufnehmen. Und darum sagt Jesus vielleicht gerade dann, verkauf deinen ganzen Besitz. Da wäre ja noch das eine, oder? Dann hast du einfach einen Haufen Geld am Schluss. Aber dann sagt Jesus, und nimm das Geld und schenk es den Armen. Und dann hast du nichts mehr. Und Jesus sagt, und dann wirst du einen Schatz im Himmel bekommen. Der Jüngling hat das gehört, der Reiche. Wahrscheinlich hat er schnell abgewogen. Reich sein, hier auf der Welt, Schatz im Himmel. Er hat sich fürs Reichsein auf der Welt entschieden. Und der Schatz im Himmel ausgeschlagen. Und er hat Jesus wieder verloren. Dann steht er, sie gegangen. Die Begegnung ist vorbei gewesen. Und es gibt jetzt Ausleger, die sprechen hier auch von einer misslungenen Berufungsgeschichte. Und tatsächlich sind die Berufungsgeschichte der Jünger ja ähnlich abgelaufen. Jesus ist gekommen, hat sie aufgefordert, alles zurückzulassen und ihm nachzufolgen. Und sie haben es gemacht. Und der reiche Jüngling hat es nicht gemacht. Und bei den Jüngern hat das Gespräch, das sie mitbekommen haben, zwischen dem reichen Jüngling und Jesus natürlich Fragen aufgeworfen. Und eigentlich sind es zwei Fragen, die wir im Text sehen. Ich habe sie wortwörtlich übernommen und hier aufgeschrieben. Erstens, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Haben sie wollen wissen. Und zweitens, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Was werden wir dafür bekommen? So ist die Reihenfolge in der Bibel. Und ich habe jetzt entschieden, ich gehe zuerst auf die zweite Frage. Ich habe die Freiheit, das umzustellen. Der Petrus stellt die zweite Frage. Dort wissen wir es. Bei der ersten wissen wir es nicht, wer es namentlich war. Bei der zweiten steht der Petrus. Und ich habe mir überlegt, vielleicht hat er direkt auf den Schatz im Himmel angesprochen, der Petrus. Wir wissen es natürlich nicht. Aber es könnte sein, dass er, wo Jesus gesagt hat, in einem reichen Jüngling, du wirst einen Schatz im Himmel bekommen, dass er das gehört hat und jetzt eben fragen will, was werden wir dafür bekommen? Eigentlich hätte er vielleicht fragen wollen, werden wir auch einen Schatz bekommen? Und dann bin ich mir aber sicher, dass die Antwort, die Jesus diesen Jüngern gegeben hat, er hat ja nicht nur Petrus gegeben, sondern allen, ich glaube, die hat die Erwartung von diesen Jüngern bei weitem übertroffen, die Antwort, die sie bekommen haben. Die Jünger haben nämlich, oder sind eigentlich vier Punkte, die sie werden bekommen. Die Jünger werden erstens bei Jesus sein. Und zwar werden sie ebenfalls einen Thron bekommen, hat Jesus gesagt. Und sie werden, jeder einzelne von diesen 12 Jüngern, über einen von diesen 12 Stämmen von Israel regieren. Das ist so der erste Teil der Antwort. Und dann zweitens werden sie alles am Besitz, wo sie aufgegeben haben auf dieser Welt, wo sie zurückgelassen haben, werden sie hundertfach zurückbekommen. Drittens, sie werden das ewige Leben erhalten. Das ist noch spannend, das kommt erst an dritter Stelle, wenn Jesus das sagt. Und das vierte ist, sie werden das ihnen zustehende Ansehen von Gott bekommen. Die am geringsten geachtet werden, werden die grössten sein. Und wenn wir uns jetzt die vier Punkte genauer anschauen, dann finde ich, wird da drin auch etwas von dem «Nichts ist unmöglich» sichtbar, wo ja für Gott gilt. Wir lernen, dass wir im richtigen Leben, also wir hier auf der Welt, lernen immer wieder, dass wir im richtigen Leben Entscheidungen treffen müssen, gute Entscheidungen, um vorwärts zu kommen. Und wir lernen auch schnell mal, pass auf, dass du nicht auf ein Abstellgleis oder so kommst. Gerade so bei Teenager, wo dann so darum geht, dass sie einen Berufslehrer auswählen oder vielleicht eine Kante gehen, dann geben wir ihnen schon noch so ein bisschen Tipps geben. Mach jetzt unbedingt mal eine Lehre. Oder wenn sie dann ins Zweifel kommen, ob sie abbrechen oder nicht, mach die Lehre fertig, dann hast du mal etwas Richtiges. Das würde ich auch sagen. Ich finde das eigentlich schon ein guter Rat. Aber es ist nicht der einzige mögliche Rat. Oder es ist vielleicht nicht nur die Sicht, die Gott hat. Oder wir sagen sogar, geh studieren. Dann hast du sicher Erfolg. Dann hast du vielleicht noch ein bisschen mehr Erfolg, als wenn du einfach eine Lehre machst. Und fürs Leben eben hier auf der Welt sind das gute Ratschläge, so menschlich gesehen. Aber dann könnte es auch immer wieder sein, dass wir dann so im Verlauf vom Leben manchmal das Gefühl haben, dass wir mal eine falsche Entscheidung getroffen haben. Und irgendwie eben gleich so ein bisschen vielleicht auf ein Abstellgleis gekommen sind. Dass wir uns vielleicht den Erfolg verbaut haben und wir bereuen dann vielleicht sogar Sachen in unserem Leben, die wir gemacht haben. Und ich dann überlege, so wie unser irdisches Leben nicht für immer ist, so muss auch so eine falsche Entscheidung ja nicht für immer gelten. Die muss nicht für immer Bestand haben. Ich finde, das sieht man da in dieser Antwort, die Jesus dem Petrus gibt. Für Gott ist es möglich, dass Menschen, die zur Lebzeit zu keinem Raum gekommen sind und eigentlich zu wenig oder keine Anerkennung bekommen haben, Anerkennung wäre wichtig. Dass die dann im Himmel die Grössten werden sein. Wir lernen, dass wir erfolgreich und am besten auch bekannt sind auf der Welt. Das lernen wir doch immer wieder. Und selbst wenn wir mal selber nicht das Gefühl hätten, dass wir jetzt, dass das erstrebenswert wäre, alles dafür zu tun, um erfolgreich und bekannt zu sein, so finden wir gleich Leute eigentlich toll, die das geschafft haben. Also irgendwie ticken wir schon nach dem Muster. Das Problem ist, dass wir manchmal dann sagen, das Beispiel, die Geschichte vom reichen Jüngling, verbietet das. Das sei eben dann unchristlich, reich zu sein oder erfolgreich zu sein. Das sei absolut daneben. Aber Gott hat ganz vielen Menschen in der Bibel Reichtum geschenkt. Hat ganz vielen Menschen Erfolg geschenkt, sie mit dem gesegnet. Ich glaube, der Punkt ist viel mehr. Wir sollen nicht das ganze Leben dem nachjagen. Wir sollen nicht all unsere Energie auf das verschwenden, sondern viel mehr für Gott einsetzen. Das Problem ist nicht Reichtum oder Erfolg. Das Problem ist, wenn das unser Gott wird. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Und ich habe mir noch so überlegt, 2019 sind wir ja im Jahr von der Negativzins, also über Rendite, über unseren Besitz und Hab, oder? Ich habe mir überlegt, was wäre vielleicht noch möglich? Wahrscheinlich gäbe es jetzt Personen, die das genau einschätzen könnten. Ich habe mir überlegt, wäre es noch möglich, 2-3% irgendwie zu erwirtschaften? Christian? Vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht viel mehr, oder? Und Jesus sagt, hey, ich gebe euch das 100-fache. Er ist der Sieger, oder? Manchmal sind wir so verkrampft und sind so beschäftigt auf dieser Welt. Und Jesus hat so ein ausgezeichnetes Angebot für uns. Das ist eindrücklich, oder? Ich habe die Frage von Petrus aber gut verstehen. Er hat ein Fischerboot gehabt und er konnte von seinem Beruf leben. Und dann ist Jesus zu dem Petrus gekommen und gesagt, lass alles zurück und folg mir nach. Und Jesus hat es zurückgelassen. Er hat die Sicherheit aufgegeben, die er hatte. Und er ist so in die Unsicherheit hineingegangen mit dem Jesus. Und dass jetzt da mal die Frage so aufkommt, hey, und was ist mit mir, Jesus? Das verstehe ich. Und ich glaube, Jesus hat es auch sehr gut verstehen. Und vielleicht ist er darum gerade so ausführlich in 4 Punkten auf die Frage eingegangen von dem Petrus, und er sagt, hey, was ist mit mir? Also, das war die 2. Frage. Und die erste war ja von den Jüngern, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Und das ist vielleicht für uns noch die wichtige, die spannende Frage. Wenn es der reiche Jüngling nicht geschafft hat, wo es so einfach war, die 10 Gebote zu halten, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Oder wir, wenn wir heute jünger wären, würden vielleicht zu Jesus gehen und zu Jesus gehen und sagen, hey, aber wenn es der nicht geschafft hat, dann schafft es doch niemand. Was ist überhaupt los? Wie schwer ist es denn? Und sind wir überhaupt auch gerettet? Oder möchte ich immer sofort in die Schiene? Und ich glaube, in der Tat denken wir immer so ein bisschen von uns aus. Was müssen wir tun, damit wir Gott gefallen können? Und was dürfen wir auf keinen Fall tun, damit wir Gott immer noch gefallen? Das sind vielleicht so die 2 Kategorien, oder? Die wir so haben. Und Jesus bringt es da wunderbar auf den Punkt. Er sagt, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Und ich nehme an, es geht euch gleich wie mir. Das haben wir schon oft gehört. Ich habe das schon so oft gehört. Und jedes Mal denke ich, jetzt habe ich es begriffen. Jetzt weiss ich es. Jetzt ist es wirklich klar. Und dann schleichen sich irgendwie in meinem Kopf wieder so die Gedanken rein, wo ich denke, dass ich etwas machen muss, damit ich Gott gefalle. Oder ich habe ein Zeichen gemacht. Und dann schleicht sich sofort der Gedanke rein, jetzt gefällst du Gott nicht mehr. Jetzt hast du es nicht mehr verdient, dass du gerettet bist. Bin ich der Einzige mit so Gedanken? Sitzen wir ein bisschen im gleichen Boot. He? Und da kommt jetzt der Jesus und stellt für uns Jünger, dass einfach nur eines klar. Menschlich gesehen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Und ich finde, da müssen wir uns immer und immer wieder in Erinnerung rufen. Also mein Leben zeigt mir auf, ich vergesse es immer wieder. Darum ist es wichtig, dass wir das immer wieder in Erinnerung rufen. Immer und immer wieder. Wir sind nicht Gottes Sohn. Und wir sind nicht auf die Welt gekommen, um Mensch zu werden, weil wir vorher ein Gott gewesen wären. Wir sind nicht verspottet worden, wie Jesus. Wir sind nicht geschlagen worden, wie er. Wir sind nicht gestorben und wir sind nicht auferstanden, wie er. Wir sind auch nicht ans Kreuz genagelt worden. Nein. Wir haben eigentlich nichts dazu beigetragen, oder? Wenn wir das anschauen. Wenn wir das alles nicht gewesen sind, wenn wir das alles nicht gemacht haben, haben wir nichts dazu beigetragen, dass wir gerettet werden könnten. Alles Gute, alles, was du gemacht hast, ist prinzipiell mal gut, dass du Gutes da hast. Aber du hast nichts dazu beigetragen, dass du gerettet bist. Einfach nicht. Und alles Böse, was du gemacht hast, das ist nicht gut, dass du es gemacht hast. Aber es hat auch nichts davon weggenommen, dass du gerettet wärst. Das ist noch eindrücklich, oder? Wenn man sich das so überlegt. Und manchmal schleicht sich so ein Stolz in unser Leben und wir fühlen uns dann so als der gerettet, ich, der Simon, ich bin gerettet, ein bisschen erhaben über die anderen, die nicht gerettet sind. Das ist falsch. Das steht mir gar nicht zu. Was habe ich schon dazu beigetragen? Gar nichts. Ich habe gar nichts dazu beigetragen. Ich muss eigentlich in Demut eben wirklich bekennen, dass ich absolut nichts zu meiner Rettung beigetragen habe. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber das stimmt nicht ganz. Vielleicht willst du noch ein bisschen verhandeln mit mir, aber bist jetzt ganz anständig, um das nicht zu machen und aufzustehen und reinzurufen. Vielleicht denkst du, ja, aber weisst du, ich habe doch dann am Schluss noch Ja gesagt zu dem Jesus. Also so ganz ohne mich wäre es dann schon nicht gegangen. Schon noch ganz wichtig gewesen, dass ich das gemacht habe. Ja, man kann schon verhandeln darüber. Ich finde, faktisch, man hat nichts dazu beigetragen. Es steht nämlich auch, noch lange bevor wir Jesus erkannt haben, hat er uns gerufen. Man hat nichts dazu beigetragen. Es ist ein unverdientes Geschenk. Und das zu wissen, das wieder in Erinnerung zu rufen, das ist wichtig. Für uns Menschen ist es unmöglich, uns selber zu retten. Das ist die absolut schlechte Nachricht im Leben. Wir Menschen können uns unmöglich selber retten. Und die super gute Nachricht ist wirklich, dass es für Gott sehr wohl möglich war und immer noch möglich ist, uns zu retten. Und das bringt mich zum letzten Punkt, zu dem Kreuz auf dem Bild hier. Das ist in Adelboden auf der Centenalp entstanden, steht auf dem Spitz oben steht das. Und auf dem Kreuz steht, es gibt nichts, womit Jesus nicht fertig wird. Ich habe das gesehen, ich habe es fotografieren, ich musste es ein bisschen im Herz bewegen, es hat mich beschäftigt. Es gibt nichts, womit Jesus nicht fertig wird. Und ich könnte jetzt fragen, wer glaubt das, dass die Aussage richtig ist? Und ich glaube, alle würden aufstrecken und mit mir zusammen Ja sagen, ja, das ist richtig. Doch dann kommt vielleicht plötzlich in unserem Leben wieder eine Schwierigkeit. Irgendetwas, wo wir das Gefühl haben, es ist unmöglich. Eine unmögliche Situation. Wie komme ich da nochmal wieder raus? Wie kann ich das nochmal wieder gut machen? Würden wir dann auch sagen, es gibt nichts, womit Jesus nicht fertig wird? Haben wir dann den Glauben auch noch? Hey, wie oft habe ich schon den Mut verloren in einer Situation und habe dann sogar eben wirklich gesagt, die ist unmöglich. Und dann habe ich auch noch gerade gleichzeitig, weil ich ja so allwissend bin, gesagt, für Jesus ist sie somit auch unmöglich. Ich habe ihn irgendwie auch mit ausgeschlossen. Ich habe von mir auf ihn übergeschlossen und denke, Gott kann nicht helfen. Und heute Morgen möchte ich es einfach noch einmal zu euch sagen. Wenn das Unmöglichste überhaupt für Gott möglich ist, dass er uns hat können retten, etwas, wo wir eben gar nicht von uns aus können, dann ist auch alles andere für Jesus wirklich möglich. Ich habe schon gesagt, er ist auf die Welt gekommen. Er ist am Kreuz gestorben. Und er ist auferstanden. Er hat das Unmögliche möglich gemacht. Und ich glaube, das ist das Grösste, wo wir erkennen können, was für ihn möglich ist. Und wenn wir an dem festhalten, an dieser Erkenntnis, dann müssen wir wie die Worte, die da auf dem Kreuz steht, oder eben in dem Vers 26, Matthäus 19, irgendwie unser Herz aufnehmen. Es gibt nichts, womit Jesus nicht fertig wird. Und darum habe ich zu dem Thema «Nichts ist unmöglich» die Geschichte vom reichen Jüngling ausgewählt. Weil es dort um die Errettung geht, weil es dort ums Gerettet geht. Dort geht es um alles. Und an diesem Beispiel können wir, glaube ich, wirklich am besten erkennen, dass für Gott alles möglich ist. Und wenn für jemanden alles möglich ist, ja, dann gibt es einfach nichts, womit er nicht fertig würde, oder? Und wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich, dann sagt er indirekt eben, es gibt nichts, womit ich, Jesus, nicht fertig würde. Und wenn wir gelernt haben, streng nach menschlichem Maßstab zu denken, ist es so wichtig, dass wir uns das immer und immer wieder in Erinnerung rufen. Ich brauche das. Ich weiss auch nicht. Alle Jahr muss ich mir das wieder in Erinnerung rufen. Es rutscht immer wieder irgendwie raus. Es wird immer wieder wie geraubt auch, das Wissen. Es gibt nichts, womit Jesus nicht fertig wird. Bei ihm ist alles möglich. Und dann habe ich noch einen kurzen Gedanken zum Wort «alles». Alles ist eigentlich wie das Wort «ewig» oder wie das Wort «unendlich». Alles geht bis an die äußerste Grenze, die wir uns vorstellen können. Und dann geht es noch unendlich weiter. Alles. Manchmal tun wir uns auch mit dem schwer, oder? Alles ist so ein Meter von mir. Nein, alles geht an die äußerste Grenze und noch unendlich weiter. Und das steht da. Alles ist möglich. Und ich habe mir überlegt, niemand möchte doch eigentlich jemand sein, der negativ denkt, ein Pessimist. Und es ist auch nicht so in heute gesellschaftlich, einfach ein verträumter Optimist zu sein. In wer ein Realist sein mit dem Hang zu leichtem Optimismus. Tönt noch gut, oder? Also, wenn wir wollen, realistisch sein, dann haben wir heute Morgen gelernt, dann müssen wir mit allem rechnen. Wenn wir wollen, realistisch sein, dann müssen wir mit allem rechnen. Ich glaube, das ist das Wort. Wenn für Gott alles möglich ist, dann ist das die realistischste Einschätzung, die möglich ist. Und die Schlussfrage, die ich euch so ein bisschen mitgeben möchte, ist, wer setzt in deinem Leben Grenzen vom Möglichen oder Unmöglichen? Bist du das? Oder bist du bereit, dich immer wieder von Gott überraschen zu lassen? Und wir nehmen uns einen kurzen Moment zu dieser Frage. Vielleicht willst du einfach über die nachdenken, vielleicht möchtest du beten, einen Moment ruhig sein. Und ich beende dann den kurzen Moment mit Gebet. Und dann singen wir das Lied «Nichts ist unmöglich», so als Antwort auch. Ja, aber Vater, das tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich immer wieder von mir auf dich schliesse. Dass ich immer wieder das Gefühl habe, für dich sei etwas nicht möglich, nur weil es für mich unmöglich ist. Ich bitte dich, vergib du mir. Und ich bitte dich, dass du die Worte, dass für dich alles möglich ist, dass die endlich so zu tiefst ankommen in mir. Ich bitte dich, dass sie nicht nur heute Morgen wahr sein für mich, sondern dass sie auch bei der nächsten menschlichen Unmöglichkeit noch wahr ist. Beim nächsten Problem, bei der nächsten Herausforderung. Ich danke dir. Ich danke dir, dass für dich alles möglich ist. Und ich will immer mehr lernen, was das könnte heissen in meinem Leben. Alles ist für dich möglich. Realistisch zu sein heisst, mit allem zu rechnen bei dir. Und Herr, ich freue mich auch, das klingt noch nach mancher Überraschung, die ich erleben könnte mit dir, wenn für dich alles möglich ist. Ich freue mich wirklich. Ich danke dir für deine Rettung. Ich danke dir für den Lohn, den wir erhalten werden. Ich danke dir für das ewige Leben. Es tut gut, mit dir unterwegs zu sein. Es ist wirklich einzigartig, mit einem Gott per Du zu sein, zu einem Gott dürfen zu reden, zu dir dürfen zu reden, für einen, wo alles möglich ist. Alles. Grenzenlos. Unendlich. Ich danke dir, dass du mich gerettet hast, dass du mich liebst, dass du mich angenommen hast als dein Kind. Amen.